Kapitel 4. Amos Kapitel 4. Amos Kapitel 4. Und meine Predigt etwas anders als normal. Es ist fast ein Studium heute Morgen. Amos Kapitel 4. Amos Kapitel 4. Wenn die Sonne so hier zu hell ist, dann dürfte man die Jalousien runterbringen und sonst, glaube ich, ist alles in Ordnung. 2015 bis 2016 sind fast 1 Million Flüchtlinge nach Deutschland angekommen. Am Anfang wurden sie von dem deutschen Volk herzlich begrüßt. Nach der Unruhe, die am Silvester letztes Jahr in Köln von Flüchtlingen gestiftet wurde, haben die Deutschen anders über die Flüchtlingswelle gedacht. Das Jahr 2016 hat Terrorismus auf den deutschen Boden gebracht. Zuerst in Bayern und schließlich vor einigen Tagen in Berlin. Die Welle wurde zum Teil durch den Krieg in Syrien verursacht. Dort sind 400.000 Menschen getötet worden. Menschen inklusive Frauen und Kinder. Eigentlich wird keinen zur Rechenschaft dafür gezogen. Was die Änderungen in Einfluss im Nahen Osten bringen wird, gibt manchen richtige Sorgen. Der Sicherheitsrat der UNO hat einen Beschluss vor ein paar Tagen verabschiedet. Unter anderem sagt es, dass Israel illegal die Klagemauer im Besitz hat. Das ist, was ihr in den Nachrichten nicht hört, aber so steht's, wenn man dieses liest. Israel hat die Klagemauer illegal im Besitz. Zum ersten Mal seit 49 Jahren hat die US-Regierung kein Veto für solches dagegen gehoben. Eigentlich war dieser Abschluss Präsident Obamas Plan seit 6 oder 8 Monaten. Es gibt viele Gründe, wofür wir große Sorgen machen können im Blick auf 2017. Hat Gottes Wort etwas dazu zu sagen? Die Antwort ist ja. Eigentlich hat Gottes Wort ganz viel darüber zu sagen. Und wir können das in einer Predigt nicht mal bearbeiten. Ich möchte aber, dass wir ein sehr klares Prinzip über die Nationen finden, in Gottes Wort finden. Über die Nationen inklusive Deutschland, USA und Israel. Und wir finden das, Entschuldigung, im Buch Amos, Kapitel 4. Ich möchte zuerst Vers 12 lesen in Kapitel 4. So spricht der Herr. Vers 12. Darum werde ich es dir so tun, Israel, weil ich dir dies tun will. Mach dich bereit, deinem Gott zu begegnen. Israel. Daraufhin wollte Gott von Anfang diesem Kapitel Aber damit wir diesen Kapitel verstehen und das Prinzip, wozu wir endlich hinwollen, damit wir das verstehen, da müssen wir die Geschichte auch verstehen. Amos, der Prophet Amos, war ein Geschäftsmann und auch ein Bauer. Er wohnte in Juda. In der Zeit war Israel geteilt im Nordreich, in den Nordreich und Südreich, Israel und Juda. Er wohnte in Tekoa, Amos, 8 Kilometer südlich von Bethlehem. Er war literarisch begabt, das sagen hebräische Experten, wenn sie dieses Buch lesen. Ein ganz fähiger Mensch hat es geschrieben. Durch seine Geschäftsreisen eigentlich war er über die politische und soziale Lage in dem Nordenreich sehr gut informiert. Eines Tages rief Gott zu Amos und sagte: Ich möchte, dass du für mich Prophet wirst. Geh hin nach Bethel, in dem Nordreich, Israel. Geh hin und predige, Entschuldigung, gegen sie. Das war 35 Kilometer nördlich von Tekoa. Die Zeit war ungefähr 760 nach Christus. 38 Jahre nach dem Dienst von Amos wird Israel von Assyrien übernommen. Gott gibt sie viel Zeit, Umkehr zu machen. Bemerke, was Amos sagt in Kapitel 4 und Vers 12. Mach dich bereit, dein Gott zu begegnen. Gericht wird kommen. Und deswegen sage ich euch, mach euch bereit, Gott zu begegnen. Das war keine Einladung, Heil zu erleben, sondern eine Warnung, dass es Gericht geben wird. Zwei Gruppen werden hier angesprochen. In Kapitel 4 spricht Amos zuerst die reiche Frauen an. Und wie er sie nennt, ist nicht so schmeichelhaft. Hört dies Wort, ihr Kühe Baschans, auf den Berg Samarias, die die Geringen unterdrücken und die Armen schinden. Und zu ihren Herren, das heißt ihre Ehemänner, sagen: Bring her, dass wir trinken. Sie wollen sich genießen und sie waren dafür, dass die armen Leute ausgeplündert werden, dass die schwachen Leute ausgenutzt werden, damit sie immer reicher werden. Sie lebten in Wohlstand. Feminismus sagt, dass Männer die Probleme in dieser Welt hervorbringen. Manche Religionen sagen das Gegenteil, dass Frauen die Männer verführen und von daher kommt alles, was übel ist, in diese Welt. Die Bibel sagt, dass alle beide, Männer und Frauen, ihre Probleme haben und alle beide sind Sünder. Hier in Vers 1 bis 3 werden die reichen Frauen angesprochen. Sie wohnen in Wohlstand. Sie unterdrücken die Armen, die Schwachen. Wisst ihr was? Es kommt uns vor, als ob man gar nichts tut, als ob Gott gar nichts tut. Aber die Tatsache ist, Gott übersieht solches nicht. Er merkt alles, egal was es ist. Die Menschen in Israel waren keine Atheisten. Und jetzt kommen wir zu der zweiten Gruppe. Übrigens, entschuldige, ich habe es nicht gesagt, was er zu denen sagt. Vers 2. Geschworen hat der Herr bei seiner Heiligkeit. Ja, siehe, Tage kommen über euch, da schleppt man euch an Hackenweg und euren Rest an Fischerangeln. Dann zieht ihr durch die Mauerrisse hinaus, eine jede vor sich hin, und ihr werdet hin zum Berg Hermon geworfen, spricht der Herr. Wenn die Zeit kommt, dass der Feind Israel überrollt, dann in Samaria werden diese Frauen gefangen genommen, diese reichen Frauen, und sie werden von dem Feind nicht mal durch die Tore durchgebracht, sondern durch Risse, die es in die Mauer gibt. Und sie werden nicht zurückkommen. Gott übersieht gar nichts. Die zweite Gruppe ist das Volk Israel selbst. Und ich spreche von dem Nordenkönigreich. Das Israel selbst. Die Menschen in Israel waren keine Atheisten. Sie waren religiös. Sehr religiös eigentlich. Ich lese in Vers 4. Geht nach Bethel und übt Verbrechen. Nach Gilgal und vermehrt das Verbrechen. Bringt am Morgen eure Schlachtopfer, am dritten Tag eure Zehnten und lasst von Gesäuerten ein Dankopfer, das Rauch, aufsteigen und ruft freiwillige Gaben aus. Lasst es hören, denn so liebt er es. Ihr Söhne Israel, spricht der Herr. Interessanterweise haben sie die Formen von dem Gesetz Mose behalten, zumindest sehr viel davon. Sie haben ihre eigene Priester hineingesetzt, aufgestellt. Nicht die vom Stamm Levi, sondern ihre eigene, sagt das Alte Testament. Aber sie haben die Formen von Anbetung von dem Gesetz Mose übernommen. Linde und ich, wir waren 2007 in Israel. Und eins, das wir besucht haben, war ein Anbetungsort, das war in Tel Dan. Und das war genauso wie in Bethel, was man heutzutage nicht finden kann alles, aber dort in Tel Dan könnte man das immer noch finden. Und die Reiseführerin hat uns erklärt, wie alles dargestellt wurde, was die Archäologen herausgefunden haben, dass es fast genauso konstruiert wurde, nur etwas kleiner, als der Tempel Salomos. Damit die Leute denken, wir tun das Gleiche. Wir haben unsere Religion nicht geändert. Wir machen das Gleiche. Gott wird uns segnen. Der Unterschied war, dass Jerobeam an beiden Orten ein Kalb aufgestellt hat, aus Stein oder aus Metall. Und er hat gemeint, auf diese Weise können wir Jahwe anbeten. Das heißt, Jahwe war mit diesem Kuh. Ein kleines bisschen die Wahrheit ändern. Es gibt sehr viele Religionen in dieser Welt, die zum Teil die Bibel folgen, aber sie ändern das ein kleines bisschen, vielleicht 5%, vielleicht 10%. Und Leute sagen, oh, das ist genauso wie der christliche Glaube. Das ist der christliche Glaube. Und in der Tat haben sie etwas ganz anderes hineingeführt, um alles zu ändern. Und so war es in Israel. Und deswegen spricht Amos im Klartext. Und die Leute, habe ich gesagt, sie waren sehr religiös, sie waren keine Atheisten. Sie sind hingepilgert, wo es auch einen Anbetungsort gegeben hat. Hier spricht er von Bethel und von Gilgal. Sie sind dorthin gepilgert. Sie hatten ein Eifer dafür. Und er sagt, ruft freiwillige Gaben aus. Eigentlich tat man das nicht nach dem Gesetz Mose. Eine freiwillige Gabe hat man aus freiem Betrieb gebracht. Wenn er gemeint hat, ich möchte das bringen, dann hat er das gebracht. Es gab keinen Aufruf dazu. Es hat keiner gesagt, bringt alle solche hin. Also ihr Eifer war so groß, dass sie sogar dieses übertrieben habe. Und er sagt, denn so liebt ihr das. Religiös waren sie auf jeden Fall. Aber ihre Religion war verkehrt. Entschuldige. Gott hatte sie bereits bestraft. Wenn man Vers 6 bis 11 liest, dann erzählt er, Entschuldigung, was er getan hat. Eigentlich bin ich zu aufgeregt für meine Stimme. Er hat sie bestraft, mehrmals. Das kann man finden, dann nehmen wir die Zeit nicht dafür heute Morgen. Wenn man sagt, das und das habe ich euch zu euch getan. Mal war es zu wenig Wasser, kein Regen. So sind zwei oder drei Städte zu einer Stadt gegangen. Dort könnten sie Wasser finden, aber war immer noch problematisch für sie. Immer noch ihr Durst nicht tilgen können. Eins nacheinander. Manchmal denken wir, Gott tut solches nicht. Das sind nur böse Leute, die jemand hart bestrafen werden. Gott sagt, ich habe es getan. Immer wieder getan. Und ihr habt keine Umkehr gemacht. Manchmal sind Leute so stur. Du kennst das. Ich weiß, ihr wart es niemals so. Aber manchmal sind Leute so stur, dass es gibt nur eins, das sie stoppen kann. Und das ist etwas Hartes. Okay? Etwas Hartes. Entweder lernst du das von Mama und Papa, oder du lernst das in der Schule, oder du lernst das von der Polizei. Du kannst wählen. Menschen sind so dickköpfig und Gott musste sie hart strafen. Hat es getan. Mehrmals. Kein Umkehr. Und dann sagt er in Vers 12, dann macht euch bereit. Macht euch bereit. Vers 12. Oder vielleicht lese ich Vers 11. Und ich habe eine Umkehrung unter euch angerichtet, wie die Umkehr Gottes von Sodom und Gomorra. Eigentlich richtig hart bestraft. Und ihr wart wie ein Holzscheit, das aus dem Brand gerettet ist. Und doch seid ihr nicht zu mir umgekehrt, spricht der Herr. Darum werde ich dir so tun, Israel, weil ich dir dies tun will. Mach dich bereit, deinem Gott zu begegnen, Israel. Der Priester in Bethel hat zu Amos gesagt, das liest man später im Buch, höre auf zu sprechen. Und Amos hat gesagt, ich höre nicht auf. Und dann hat er noch härter geredet. Das war Gottes Botschaft. Macht euch bereit, Gott zu begegnen. Gott sieht alles. Wir denken, Gott tut nichts. Oder die Welt denkt, Gott tut nichts. Aber eines Tages kommt eine Strafe. Eines Tages. Wenn Menschen sich so verkehrt benehmen. Und dann möchte ich, dass wir Vers 13 jetzt lesen. Ja, siehe, der die Berge bildet und den Wind erschafft und dem Menschen mitteilt, was sein Sinnen ist, der die Morgenröte uns die Finsternis macht und einherschreitet auf den Höhen der Erde. Jahwe, Gott der Herrscharen, ist sein Name. Und ich denke, wenn wir lesen etwas, das für uns ungewöhnlich ist, da denken wir, was soll das heißen? Er schreitet einher auf den Höhen der Erde. Was soll das überhaupt heißen? Dies war, Entschuldigung, ein Ausdruck damals dafür, dass er der Herrscher war. Er war souverän. Denn die Armee, die in einem Land einmarschiert ist und gekämpft hat, die hohe Stellen eines Landes im Griff hatte, diese Armee war Sieger. Dieser König war Sieger. Er herrschte dann das Land. Das ist für uns, das soll für uns nicht schwierig zu kapieren sein. Das erste Mal, dass ich nach Deutschland kam, war ich 25 Jahre alt. Und vom Flughafen bin ich mit der U-Bahn bis zu der Bahnhof gefahren und in den Zug gestiegen. Und so sind wir gefahren und ich habe Deutschland zum ersten Mal gesehen. Und eins, das mir interessant war, war, dass es hier ein Schloss gegeben hat. Und dann sind wir weitergefahren und dort ein Schloss gegeben hat. Und dann sind wir weitergefahren und dort ein Schloss gegeben hat. Und immer auf die Höhe gebaut, um das Gebiet zu kontrollieren. Versteht ihr? Das ist wie Deutschland ist und viele Teile von Europa sind so. So können wir verstehen, wer diese alle im Griff hat. Er ist Herrscher. Und Gott spricht von sich selbst als einer, der herumschreitet auf einen Berg höher nacheinander. Ob das der Walbelle heißt, oder Zugspitze, oder Matterhorn, oder Kilimanjaro, oder Everest, er schreitet auf allen. Er ist absoluter Herrscher. Es mag sein, dass es momentan kein Gericht für Übeltäter gibt. Eines Tages aber wird das Gericht kommen. Denn es gibt einen zweiten Faktor im Spiel unter den Regierenden. Daniel Kapitel 10. Daniel Kapitel 10 und ich lese ab Vers 11. Daniel hat gefastet und gebetet. Lange Zeit gefastet und gebetet. Keine Antwort. Und an einem Tag kam ein Engel des Herrn, war furchterregend, ihm anzuschauen für Daniel. Und er fiel auf sein Gesicht. Der Engel hat ihn gestärkt, hat ihn aufgehoben. Und Vers 11 sagt, Daniel Kapitel 10. Und er sprach zu mir, Daniel, du vielgeliebter Mann, achte auf die Worte, die ich zu dir rede und steh an deinem Platz. Denn ich bin jetzt zu dir gesandt. Und als er dieses Wort mit mir redete, stand ich zitternd auf. Und er sprach zu mir, fürchte dich nicht, Daniel, dann vom ersten Tag an, als du dein Herz darauf gerichtet hast, Verständnis zu erlangen und dich von deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden. Ein paar Wochen vorher hat er angefangen zu beten. Keine Antwort von Gott. Hast du das mal erlebt? Viele von uns haben das erlebt. Wir haben gebetet, intensiv gebetet, so viel wie wir wussten, das ist richtig so vor dem Herrn. Wir haben gebetet, keine Antwort. Und wir haben gewartet und gewartet und keine Antwort. So war es bei Daniel. Und dann ist der Engel schließlich gekommen. Denn vom ersten Tag an, als du dein Herz darauf gerichtet hast, Verständnis zu erlangen und dich von deinem Gott zu demütigen und deine Wort erhört worden. Und um deine Worte willen bin ich gekommen. Das heißt, Gott hat am ersten Tag das gehört und sandte diesen Engel. Gehe zu Daniel und sage ihm Folgendes. Er hat es gehört. Am ersten Tag. Nicht am 20. Tag, am ersten Tag. Aber es ist etwas dazwischen geschehen. Aber der Fürst, Vers 13, des Königreichs Persien, so viel wie ich das verstehe, das muss ein Dämon sein, ein sehr mächtiger Dämon. Aber der Fürst des Königreichs Persien stand mir 21 Tage entgegen. Und siehe, Michael, einer der ersten Fürsten, kam, um mir zu helfen. Und ich wurde dort entbehrlich bei den Königen von Persien. Und ich bin gekommen, um dich verstehen zu lassen, was deinem Volk am Ende der Tage widerfahren wird. Der Engel kam, hat aber Widerstand von einem mächtigen Dämon gehabt. Und bis dieser Kampf vorbei war, könnte er diese Botschaft nicht zu Daniel bringen. Michael hat ihm geholfen und dann war er frei, zu Daniel zu kommen. Das heißt, es gibt auch Mächte, und zwar böse Mächte, die großen Einfluss in Königreichen in dieser Welt haben. Manche von diesen Menschen, die herrschen, ich sage nicht alle, ich sage nicht die Mehrheit, aber manche, was sie tun, ist ganz übel. Und du denkst, von woher kommen, bekommen sie die Ideen? Der Teufel und seine Dämonen haben Macht in dieser Welt. Epheser Kapitel 2 nennt den Teufel der Fürst der Macht der Luft. Er herrscht in dieser Welt. Und wir haben heute Morgen gehört aus Matthäus Kapitel 4. Und ich möchte dann schließlich aus diesem Bibelvers vorlesen. Matthäus Kapitel 4. Matthäus Kapitel 4. Matthäus Kapitel 4, Vers 8. Wiederum nimmt der Teufel ihn mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit. Und spricht zu ihm, dies alles will ich dir geben, wenn du niederfallen und mich anbeten willst. Merke auf die Antwort von Jesus. Er hat nicht gesagt, das ist eine Lüge. Er hat nicht gesagt, dies ist eine Tarnung, Teufel. Darum ging es nicht. Er hat die Macht. Jesus spricht zu ihm, geh hinweg, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Er hat Macht in dieser Welt. Er hat großen Einfluss auf Nationen, auf Herrscher. Aber sein Einfluss ist begrenzt. Und wenn wir darüber nachdenken, was wird geschehen? Warum ist es so geschehen? Die Menschen von dieser Welt verstehen das nicht ganz. Wir aber aus Gottes Wort verstehen das, dass es nicht nur Menschen sind und ihre Ideen, die im Spiel sind, sondern auch der Teufel. Was können wir persönlich tun? Genau wie Jesus Christus, den Teufel widerstehen. Wenn es darum geht, dass ich etwas richtig oder falsch tun muss, da habe ich keine Entschuldigung, das Falsche zu tun. Ich habe nur eins zu tun. Nein zu dem Teufel zu sagen. Nein zur Bosheit zu sagen. Gott herrscht aber auch, das müssen wir auch verstehen, auch in der Welt, auch unter Nationen. Er lässt den Teufel tun, was er will, aber das ist alles begrenzt. In Daniel Kapitel 4, wir werden nicht anschauen, aber in Daniel Kapitel 4 sagte Nebukadnezar, ich habe herausgefunden, Gott setzt eine auf. Er herrscht. Er sagt, wer herrschen soll. Was ist dann meine Aufgabe? Nummer 1, das Böse zu widerstehen. Finden wir auch in Jakobus Kapitel 4. Das Böse widerstehen, den Teufel widerstehen. Nummer 2, auf Gottes Gericht hoffen. Wir lesen im Psalm 37, Gott wird die Bösen richten. Er wird die Gerechten bewahren. Auf Gottes Gericht hoffen. Und auch im Psalm 37 auf Gottes Erlösung hoffen. Das ist Nummer 3. Und dann Nummer 4, für das Kommen des Reiches Gottes beten. Matthäus Kapitel 6. In dem Vater unser, dein Reich komme. Das soll unser Herzensanliegen sein, Herr, komme, lass dein Reich kommen. In dem Tschad in Afrika im Jahr 1972 gab es eine neue Regierung, die Götzendienst auf das Volk gedrängt hat. Sie wurden dazu gezwungen, jeder Götzendienst zu tun. Und jeder, der das abgelehnt hat, musste einen Preis bezahlen. Viele sind gestorben. Und von meiner Missionsgesellschaft gab es in der Tschad viele Krankenhäuser. Und es gab einmal, dass die Regierung dann, weil sie nur Jesus Christus als Herr annehmen wollten, anbeten wollten, dann ist die Regierung hineingekommen, hat die Gebäude beschlagnahmt und er hat zu und es gab zwei Menschen, eine Krankenschwester und ein Krankenpfleger. Und sie haben gesehen, wie einer, den sie kannten, Mitglied ihrer Gemeinde, die Soldaten herum geführt hat und hat dann gezeigt, der und der und der, und sie wurden weggenommen und wurden dann getötet. Sie haben es geschafft, zu fliehen und sind in dem Wald weit hineingegangen und sind dort geblieben, mehrere Stunden, es war dunkel. Dann haben sie gehört, dass jemand näher kommt und näher kommt. Und dann hatten sie Angst. Und auf einmal hat ein Mann sie gefunden. Und zwar der Verräter. Es war der Verräter, der sie getroffen hat. Dann hatten sie richtige Bange. Er setzte sich hin Und er erklärte alles, was in seinem Leben geschehen ist in den letzten Tagen und wie er verführt wurde. Und dazu gebracht zu tun, was er nicht gewollt hatte. Er bat sie um Vergebung. Und er hat von denen Trost bekommen, indem sie zu ihm gesagt haben, Gott wird dich auch vergeben, du brauchst nur deine Sünden bekennen, es war schrecklich, was du gemacht hast. Aber Gott kann das auch vergeben. Er hat es getan, sie haben Stunden miteinander verbracht. Und am nächsten Morgen haben sie noch Stimmen gehört, dass Leute in der Nähe kommen. Und er sagte, das sind die Soldaten. Sie kommen für mich, nicht für euch, sie kommen für mich. Es ist für mich daran, sie zu entführen. Und er lief weg und tatsächlich sind sie nach ihm gelaufen, sie haben ihn getötet und die anderen zwei nicht mal bemerkt. Egal was passiert, Gott ist souverän. Er ist Herrscher. Er läuft auf die Höhen der Erde. Er ist König. Wir können uns auf ihn verlassen. Wir wollen beten.